Liebe Schwestern und Brüder, kennt ihr das? Draußen sieht's bewölkt aus. Gut, heute jetzt gerade nicht, aber vorgestern und vielleicht übermorgen, also draußen sieht's bewölkt aus und man ist nicht sicher. Kommt Regen, kommt er nicht? Und dann denkt man, ist mal besser, man packt einen Schirm ein. Aber wenn es dann Sommer ist, geht Einpacken eigentlich gar nicht so. Also bei Männern jedenfalls nicht so. Wir haben ja meistens keine Taschen oder irgendwas. Aber den Schirm nimmt man mit, so einen kleinen Knirps, der hat eine Schlaufe, den kann man dann mitnehmen, so für alle Fälle. Und dann zieht man los, vielleicht in ein Café, und dann stört dieser Schirm und dann legt man den auf den freien Stuhl neben sich. Oder vielleicht ist da so eine Fensterbank, da legt man den Schirm hin. Und dann lässt man sich's gut gehen und dann irgendwann zahlt man geht, die Sonne scheint, herrlich. Irgendwann, womöglich erst zu Hause, durchzuckt's einen. Wo ist denn mein Schirm? Tja, der ist wohl weg und wahrscheinlich auch für immer. Das heißt, manchmal, selten, mir bisher nur einmal passiert, an das ich mich erinnere. Manchmal findet man ihn wieder. War bei mir bei Freunden vor vielen Jahren, da ging es mir mit meinem Schirm offensichtlich wieder so. Ich war wohl zu Besuch, hatte ihn dabei, habe ihn irgendwo abgelegt. Man ist zusammen, es geht einem gut, man geht. Und was bleibt, ist der Schirm. Aber dann weiß natürlich auch keiner, wem gehört der Schirm. Wenn einer was vermisst, wird er sich schon melden. So werden die Freunde gedacht haben. Ja, und ich hatte den Schirm ganz vergessen. Irgendwann fiel er mir ein und ich wusste nicht mehr, wo er ist. Naja, dachte ich, wieder einer weniger. Bis ich eines Tages bei meinen Freunden den Schirm wieder sah. Oh, dachte ich, der sieht ja aus wie meiner. Aber dann dachte ich, na, solche Schirme gibt es ja nicht nur einmal. Ne? War ja kein Exklusivartikel. Dann gucke ich mir den näher an, denke ich, ja, der hat auch genau die gleichen Macken wie meiner. Ne? Ich denke, das ist mein Schirm. Ja, das ist mein Schirm. Seltenes Glück, mal einen Schirm wiedergefunden zu haben. Warum erzähle ich das, liebe Schwestern und Brüder? Weil ich den Eindruck habe, dass manche Christen denken, mit dem Glauben ist das auch so. Man nimmt auch den Glauben mit, um geschützt durchs Leben zu gehen. Aber man muss höllisch aufpassen, dass man ihn nicht verliert, weil wenn er weg ist, ist er weg. Und ob du ihn dann je wiederfindest, ist fraglich. Und dann gibt es dazu ja auch viele Bibelstellen, die genau davor warnen und am deutlichsten vielleicht eine Stelle aus dem Hebräerbrief. Ich lese uns mal Hebräer 5, die Verse 4 bis 6. Da heißt es, denn unmöglich ist es, zur Umkehr zu bringen, die einmal erleuchtet worden sind, himmlische Gabe geschmeckt und Anteil bekommen haben am Heiligen Geist, die das gute Wort Gottes und die Kräfte der kommenden Welt geschmeckt haben und dann abgefallen sind. Unmöglich ist es, diese zu einer erneuten Umkehr zu bewegen. Sie kreuzigen sich den Sohn Gottes noch einmal und stellen ihn an den Pranger. Das ist sicherlich die krasseste Stelle zu dieser Frage. Und wenn man das gelesen hat, fragt man sich ja, was gibt es da noch zu hoffen? Wenn das so passiert, dann ist futsch. Und das kann einem schon Angst machen, dass das überhaupt eine Möglichkeit ist, dass das passieren könnte. Das kann einem schon tüchtig Angst machen, wenn man das Gefühl hat, das Heil ist doch ziemlich flüchtig und man kann vom Glauben abfallen, dann ist das mit dem Heil eigentlich eine ziemlich heikle Sache. Aber irgendwie merken wir vielleicht auch schon, wenn wir so drüber nachdenken, dass das so auch nicht stimmen kann. Dass das nicht alles sein kann zu der Frage und manche, auch Theologen in der Reformationszeit schon, wollten nun ganz sicher gehen. Dass so eine Befürchtung erst gar nicht aufkommt, dass man Christen Mut machen muss, dass sie den Glauben nicht verlieren können, dass das Heil unverlierbar ist. Und dann steht zwar diese Stelle in der Bibel, aber wir wollen sie gar nicht wahrnehmen und sagen, keine Angst, ein Christ kann nicht verloren gehen. Also ein wahrer Christ, das ist dann immer die Einschränkung. Ein wahrer Christ kann nicht verloren gehen. Und wenn einer verloren geht, dann ist er kein wahrer Christ gewesen. Das ist so die Überlegung. Aber das steht hier ja anders. Das ist der Stachel. Hier im Hebräerbrief ist von wahren Christen die Rede. Das kann also so auch nicht stimmen, dass man sich damit tröstet und sagt, das kann es gar nicht geben, auch wenn der Hebräerbrief das sagt. Wenn wir den Hebräerbrief an dieser Stelle lesen, müssen wir sagen, steht aber so da. Und uns aussuchen, was uns in der Bibel in unsere schöne theologische Lehre passt und was nicht, das hat man ja in der Reformationszeit gerade den anderen vorgeworfen. Das kann man ja nun eigentlich nicht selber machen. Aber gut, im hitzigen Streit der damaligen Zeit, da schießt man schon mal übers Ziel hinaus, war gut gemeint, aber nicht gut gemacht. Und der Stachel bleibt. Der Hebräerbrief warnt uns, dass unser Heil verloren gehen kann. Und der Hebräerbrief spricht nicht von Scheinchristen. Er spricht von Menschen, die einmal erleuchtet worden sind, himmlische Gaben geschmeckt und Anteil bekommen haben am Heiligen Geist, die das gute Wort Gottes und die Kräfte der kommenden Welt geschmeckt haben. Euphorischer kann man Christsein doch nicht beschreiben. Hier ist von Christen die Rede, von echten Christen, die dann abgefallen sind. Also das können wir drehen und wenden, wie wir wollen. Hier ist von Christen die Rede und von der Möglichkeit des Abfalls vom Glauben. Das halten wir jetzt einfach mal fest, auch wenn es weh tut. So, das ist aber nicht die Hauptbotschaft des Neuen Testaments, Gott sei Dank. Das wollen wir auch festhalten. Die Hauptbotschaft ist die Heilsbotschaft. Und nun kann ich natürlich nicht alle Stellen zitieren, die man dazu zitieren könnte. Also wenn dir eine Frage zu einer Stelle einfällt, auf die ich jetzt nicht eingehe, sprich mich an, ruf mich an, lass uns mailen, wie auch immer. Oder wenn du sonst noch Fragen zu dem Thema hast. Ich kann ja hier auch keine anderthalbstündige Vorlesung halten. Ich will ja zuspitzen in der Predigt. Also, das vorausgeschickt. Und ja, gerade für die Hauptbotschaft des Neuen Testaments könnte man sich eigentlich auch hier hinstellen und das Neue Testament vorlesen. Schlaglichter heute Morgen. Zum Beispiel 1. Johannes 5. Aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 5. Da lesen wir. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott gezeugt. Und wer den liebt, der ihn gezeugt hat, also Gott, liebt auch den, der aus ihm gezeugt ist, Jesus. Denn alles, was aus Gott gezeugt ist, besiegt die Welt. Und das ist es, was uns die Welt besiegen lässt, unser Glaube. Wer aber ist es, der die Welt besiegt, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Weil ja auch Jesus das seinen Jüngern so gesagt hat, lesen wir im Johannesevangelium, Kapitel 16, Vers 33, da sagt Jesus, dass so seinen Jüngern in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Jesus ist der Weltüberwinder und in ihm haben wir den Sieg. Und Johannes ist überhaupt einer, der die Heilsgewissheit sehr deutlich macht. Darum geht es ja heute Morgen. So nennt man das, worum es theologisch heute geht, Heilsgewissheit. Und dass es das gibt und geben muss, dass ich das vorbehaltlos glauben darf und darauf vertrauen darf, dass Jesus mich gerettet hat, dass ich bei Gott lieb Kind bin, durch den Sohn Gottes. Und Johannes unterstreicht das dick und deshalb weiter in seinem ersten Brief, Kapitel 5, Vers 11. Und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt, ewiges Leben habt. Wie gesagt, ich kann nur wenige Stellen heute Morgen zitieren, aber bei Johannes gibt es noch viele solche Aussagen. Und von dem, was Jesus gesagt hat, bringt Johannes in seinem Evangelium auch ganz viel für ängstliche Seelen. Wenn dich Zweifel plagt, wenn dich Anfechtung plagt, dann lies das Johannesevangelium, die Johannesbriefe. Da findest du gute Worte von Jesus im Evangelium. Das hier zum Beispiel, Jesus spricht, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand entreißen. Der andere, den man lesen soll, wenn man sich plagt mit Zweifeln und Anfechtungen, ist Paulus. Da findet man auch ganz viel Trost. Wenn man Angst bekommt und wenn man unsicher wird, ob man bei Gott angenommen ist oder ob man es versaubeutelt hat und Gott einen jetzt nicht mehr lieb haben kann. Wenn du solche Fragen hast, dann lies Römer 8 zum Beispiel. Römer 8. Denn die vom Geist Gottes getrieben werden, die sind Gottes Söhne und Töchter. Ihr habt doch nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, um wiederum in Furcht zu leben. Nein, ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Eben dieser Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Jetzt habe ich aber etwas gemacht, was man eigentlich nicht darf. Ich habe nämlich aus den zitierten Stellen nicht alles gesagt. Das habe ich gemacht, weil ich das erstmal will, dass wir das hören, was wir gehört haben. Dass Jesus uns gerettet hat. Dass wir durch Jesus Kinder Gottes sind. Wenn wir ihm vertrauen, wenn wir glauben, dass er der Sohn Gottes ist, dann haben wir das Heil in Ewigkeit. Und das kann uns keiner mehr nehmen. Und nichts und niemand kann uns scheiden von der Liebe Gottes, sagt Paulus in Römer 8. Und das gilt auch. Aber es gilt nicht so, wie es manche behaupten, wie es zumindest bei mir, aber nicht nur bei mir ankommt, in aller Bescheidenheit. Es gilt nämlich nicht beziehungslos. Und deshalb dieses Wenn. Es gilt Wenn. Und zwar deswegen, weil das Heil kein Ding ist an sich, das Gott uns gibt und dann haben wir es und nichts weiter. Das Evangelium ist keine Lehre. Das Evangelium ist keine Theorie, die man einmal begriffen hat und dann hat sich das, kann man das abhaken. Wenn ich mal gelernt habe, dass 2 und 2 4 ist, dann muss ich mich damit nicht mehr beschäftigen. Sonst bleibe ich ja ewig in der ersten Klasse hängen, ne? Will man ja nicht. Aber so ist es nicht mit dem Evangelium. Das Heil, unsere Rettung ist gebunden. Gebunden an die Beziehung zu Jesus. Und Gewissheit des Heils heißt auf Lateinisch Certitudo. Da hat Martin Luther das Richtige zu gesagt und das Wichtige zu gesagt und in dem Fall bin ich ganz lutherisch. Die Gewissheit des Heils auf Lateinisch Certitudo. Zuversicht, Gewissheit. Das ist das, was Gott in denen bewirkt, die Jesus vertrauen. Heilssicherheit gibt es nicht. Das war die große Auseinandersetzung mit manchen anderen. Das wäre uns menschlich lieber. Menschlich möchte ich Sicherheit. Ich will das klipp und klar wissen, ja oder nein. Ich will das nicht jedes Mal neu verhandeln müssen. Also Sicherheit wäre gut. Auf Lateinisch Securitas. Aber das Heil ist nicht Securitas, das Heil ist nicht Versicherung. Ne? Manche Versicherungen nennen sich auch so. Das Heil ist keine Police, womöglich noch, die wir bezahlen und dann legen wir die in die Schublade und warten, bis was passiert. Bis dahin können wir das vergessen. Das Heil ist Leben und das Evangelium ist Beziehung. Und das macht Jesus deutlich, wenn er im Gericht Leuten sagt, die äußerlich als gute Christen gelebt haben. Und Jesus sagt diesen Leuten, ich kenne euch nicht. Ihr habt euer Ding gemacht. Aber ich kenne euch nicht. Und zu unserem Ding kann ganz viel werden. Und kann auch eine Theologie gehören, die uns in falscher Sicherheit wiegt, wie mit einer Versicherungspolice. Aber Jesus kennt uns nicht. Und unsere Theologie, unsere schöne Lehre, die uns so beruhigt hat, falsch beruhigt hat, die wird uns da nicht retten. Ja, das Heil ist uns geschenkt und es kann uns auch keiner nehmen. Aber wir müssen es leben, liebe Schwestern und Brüder, wir müssen es leben. Wenn es Beziehung ist, muss es gelebt werden. Und das kennen wir alle auch von unseren Beziehungen, ob es unsere Ehen oder Freundschaften sind. Da kann man keine Sicherheit haben. Ich kann nicht sagen, ich habe irgendwo in Frankfurt einen Freund, wenn ich seit Jahrzehnten nicht mit ihm gesprochen habe. Der wird sich wundern, wenn ich komme und sage, na Alter, wie ist es? Wer bist du denn? Wir müssen es leben, das Heil, unsere Beziehung zu Jesus. Wenn wir nicht tun, was lebensnotwendig ist, dann wird es eingehen, unser Heil, unsere lebendige Beziehung zu Jesus. Und darum finden wir in diesen zitierten Stellen, die uns das so kräftig zusagen, was uns geschenkt ist, eben immer auch genau diese Mahnung. Keine Angstmache, keine Panik, aber diese Mahnung, die ich eben ausgelassen habe und jetzt muss ich das machen, was wir vielleicht auch öfter tun müssen, nämlich Buße tun und das heißt nochmal zurückgehen oder zurückblättern und nochmal gucken, was da auch steht und was ich eben nicht gelesen habe. Zum Beispiel 1. Johannes 5. Da steht auch, daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und tun, was er gebietet. Darin besteht die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer, steht da. Und weiter, wer den Sohn hat, hat das Leben. Haben wir gehört. Aber es geht weiter. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Und wir haben dieses schöne Wort von Jesus, dem Hirten, gehört, dass seine Schafe ihn kennen und er sie kennt. Aber dieser Jesus sagt etwas später im Evangelium auch das Wort vom Weinstock und den Reben. Und er sagt, wer in mir bleibt, wer in mir bleibt und ich in ihm, das hängt zusammen offensichtlich, Beziehung, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, wird weggeworfen, wie die Rebe und verdorrt, man sammelt sie, wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Und in dem schönen Kapitel Römer 8 von Paulus lesen wir auch so Sachen. In dem gleichen Kapitel 8, das uns so tröstet, lesen wir auch, wir sind also, liebe Brüder und Schwestern, nicht dem Fleisch verpflichtet, also unserer menschlichen, selbstsüchtigen Natur. Und wir müssen nicht nach dieser leben. Wenn wir das nämlich tun, müssen wir sterben. Wenn ihr aber durch den Geist tötet, was diese selbstsüchtige Natur tun will, dann werdet ihr leben. Wir sind Kinder Gottes, sind wir aber Kinder, dann sind wir auch Erben. Erben Gottes, Miterben Christi, sofern wir mit ihm leiden, Römer 8, um so auch mit ihm verherrlicht zu werden. Das steht da. Und es hat seinen guten Grund. Und ich möchte das Leiden für uns ein bisschen abschwächen, die Freiheit nehme ich mir. Und sagen, Leben. Ob das Leben als Christ immer Leiden ist, kann man diskutieren. Ich will heute einfach mal sagen, sofern wir mit ihm leiden, ich sage, sofern wir mit ihm leben. Das gehört dazu. Bin ich also wieder an dem Punkt zu sagen, dass das Evangelium eben kein totes Ding ist, sondern Leben, Beziehungsgeschehen. Und darum auch unser Glaube ist Leben in Beziehung zu Jesus. Das Heil ist kein Besitz. Das Heil ist etwas, was sich im täglichen Vollzug des Lebens ereignet, so wie das Leben selbst. Das gilt ja auch geschöpflich. Auch unser geschöpfliches Leben, das bewahrt Gott. Gott will, dass wir leben. Aber auch geschöpflich gehört doch dazu, dass wir dann das auch tun, was zum Leben gehört. Atmen, essen, trinken, das muss man doch machen. Wenn wir das vernachlässigen, dann sind wir nicht gleich tot. Aber wir bewegen uns dahin. Und wenn es ganz schlimm kommt, dann sind wir am Ende auch tot. Und so ist das auch im Geistlichen. Niemand muss Angst haben, der sich vernünftig verhält. Oder besser gesagt, niemand muss Angst haben, der sich geistlich verhält. Aber wer Lebensnotwendiges missachtet auf Dauer, dem wird es nicht gut bekommen, auch nicht im geistlichen Leben. Und deshalb ist es gut, wenn wir nicht allzu sicher sind. Deshalb ist es gut, wenn unser Leib zum Beispiel Hunger hat. Und ich meine jetzt nicht nur Appetit, ne? Das könnte ich denn mal essen, wirklich. Was gibt's denn heute zum Mittag? Och nee, habe ich keine Lust drauf. Das meine ich nicht, ich meine Hunger. So richtig Kohldampf, das kann wehtun, das ist unangenehm, das ist nicht schön. Aber das Gute daran ist, dass wir dann doch uns aufmachen und was essen. Und Gott wird dafür sorgen, dass wir was finden. Und genauso ist es gut, liebe Schwestern und Brüder, wenn unsere Seele Anfechtungen hat. Wenn wir manchmal doch ein bisschen ins Fragen kommen, ob wir auf dem richtigen Weg noch sind. Wenn wir doch ins Fragen kommen, ob das, was wir da und da gesagt oder getan haben, wirklich so aus dem Geist heraus war oder doch nur aus unserer eigenen Seele. Es ist gut, wenn wir Anfechtungen haben, weil wenn wir dann das Richtige tun, ist es gut, wenn wir uns dann nämlich auf Jesus werfen. Und auch da sagt es Luther unvergleichlich, lest es mal nach, kann man bei der Wikipedia auch finden. Dass wir uns dann auf Jesus werfen. Wenn wir Anfechtungen und Zweifel haben, dann sollen wir uns nicht selber trösten mit irgendeinem selbstgemachten Unsinn. Und wenn er noch so theologisch geschliffen daherkäme, sondern wir sollen uns in die Arme von Jesus werfen, der uns festhält und Geborgenheit gibt, der uns tröstet und Zuversicht gibt und der uns zuspricht, neu zuspricht, dass wir Gottes Kinder sind, weil er uns die Sünden vergibt. Und keine gibt es, die er nicht vergeben könnte. Dafür sind Anfechtungen gut. Ich mache es an zwei Beispielen zum Schluss nochmal deutlich, was der Unterschied ist. Wisst ihr, was ein Rückschlagsventil ist? Henne, du weißt es vielleicht, ja. Es kommt so aus dem Heizungsbau und solchen Sachen, vielleicht so am Hausabschluss auch, in einer Wasserleitung oder wo Flüssigkeit fließt. Und es ist ganz wichtig, dass diese Flüssigkeit nur in eine Richtung fließt und nicht in eine andere. Da gibt es ein Rückschlagsventil. Da geht das Wasser in die eine Richtung und zurück geht es nicht. Nie und nimmer. Und so ein bisschen ist diese Lehre von der Unverlierbarkeit des Heils so eine Art Rückschlagsventil. Und es wird gesagt, wenn du einmal durch bist, hast dich den Regeln entsprechend bekehrt, vier geistliche Gesetze oder was weiß ich, wenn du das gemacht hast, dann alles in Ordnung. Da kannst du im Grunde auch machen, was du willst. Du kannst nicht mehr zurück. Und selbst Gott kann daran nichts ändern. Das ist die letzte Konsequenz dieser Lehre. Heilssicherheit als Rückschlagsventil. Das ist aber eine falsche Sicherheit. Die Gewissheit vertraut auf Gott und nicht auf irgendein Ventil. Wäre ich also das Wasser in der Heizung, würde ich auf Gott vertrauen, dass es mich in die richtige, dass er mich in die richtige Richtung fließen lässt, um das mal so zu sagen. Das wäre dann Heilsgewissheit. Dass Gott dafür sorgen wird, dass mein Leben in die richtige Richtung sich bewegt, auch ohne Rückschlagsventil. Da bin ich natürlich immer auf Gott angewiesen. Das ist der Stachel. Aber das ist gut, das ist mein Glaube. Das ist gut. Vielleicht ein anderes Beispiel für Heilsgewissheit, positiv ausgedrückt. Heilsgewissheit ist ein Anker. Da kennt sich der Henne auch mit aus. Heilsgewissheit ist ein Anker. Und wenn der Anker mir Halt geben soll, dann darf der nicht im Boot bleiben. Dann muss der raus aus dem Boot. Dann muss ich den wegschmeißen auf einen Felsen hin und dann muss der Anker sich in diesem Felsen verhaken und dann hat mein Boot Halt. Und so muss meine Gewissheit, meine Heilsgewissheit der Anker sein, den ich rausschmeiße auf den Felsen Jesus Christus und da muss sich dieser Anker festmachen und dann hat mein Lebensboot Halt und Festigkeit. Das ist Heilsgewissheit, die der Geist Gottes in uns bewirkt. Und deshalb, nein, das Heil ist kein Regenschirm, den du leichtsinnig verlieren kannst. Du müsstest dich schon ganz bewusst von ihm für immer trennen, aber bitteschön, wer ist so verrückt? Also in Bezug aufs Heil, in Bezug auf Jesus. Wer ist schon so verrückt, sich bewusst von Jesus zu trennen? Und doch hören wir, möglich ist es, sagt uns die Bibel. Möglich ist es, kein Rückschlagsventil. Aber gleichzeitig wird uns deutlich gesagt, dass Jesus uns auch davor bewahren wird, so eine Verrücktheit zu begehen. Wenn du mit Jesus lebst, jeden Tag, dann brauchst du dir darum auch keine Sorgen zu machen. Da ist Jesus vor. Und der allein genügt. Gib ihm dein Herz und alles ist gut. So einfach. Amen.